In dieser Folge sprechen wir über das Experiment der 4-Tages-Arbeitswoche und über eine Spendenaktion für ein Mädchen, aus der aus ursprünglichem Hass etwas ganz Tolles wurde. Im Interview zur Studien- und Berufswahl am Ende der Folge sprechen wir mit Marius über sein duales Studium bei der DHL und sein Auslandssemester in Taiwan. Viele Angestellte haben diesen Traum, weniger Arbeit, mehr Freizeit, aber dafür gleich viel verdienen. Schon in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Diskussionen, ob eine 4-Tages-Woche, also eine Woche, in der man nur 4 Tage arbeitet, eine mögliche Idee wäre, welche man in Zukunft vielleicht auch überall einführen könnte. Nun hat Island, ich sage mal, das Eis gebrochen und ein großflächiges Experiment durchgeführt, in welchem genau das getestet wird. Grundsätzlich ist Island ja für seine hohen wöchentlichen Arbeitsstunden bekannt, bei denen sie global ziemlich weit vorne liegen. Auch das durchschnittliche Erwerbsleben zählt mit 47 Jahren zu den längsten in ganz Europa. Probleme, welche hierbei entstehen können, sind zum Beispiel zu wenig Zeit für die Familie oder im schlimmsten Fall sogar ein Burnout. Um dem entgegenzuwirken, startete man 2015 und 2017 ein Experiment mit jeweils knapp 2500 und 400 Personen, um herauszufinden, ob die Verringerung von 40 auf 35 bzw. 36 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt einen positiven Effekt auf die Arbeit und das Wohlbefinden haben könnte. Geschafft haben sie das dadurch, dass man Meetings zum Beispiel drastisch verkürzte oder diese sogar ganz durch E-Mails ersetzt hatte. So, und diese vielen Daten wurden nun ausgewertet und man kam auf das Ergebnis, dass es tatsächlich besonders viele und vor allem gute Auswirkungen auf die Arbeitnehmer hat. Grundsätzlich fühle man sich glücklicher, weniger gestresst und selbst das Risiko für ein Burnout sei minimiert. Grund hierfür ist, dass egal ob die Probanden an ihrem freien Tag spazieren gehen, was mit Freunden machen oder einfach nur zocken, sie zumindest eine Selbstständigkeit bei der Gestaltung hätten. So begründet es zumindest der wissenschaftliche Mitarbeiter Jack Callum, welcher die Daten auswertet in einem Interview mit der Zeit. Langfristig kann das also sehr positive Auswirkungen auf den eigenen Körper, aber auch die Psyche haben. Auf der anderen Seite sieht es im Fall von Pflegekräften, welche sowieso händeringend gesucht werden, nochmal anders aus. Mit der 4-Tages-Woche kommt zwar auch die Möglichkeit hinzu, weitere Stellen zu schaffen, welche dann natürlich aber auch besetzt werden müssen. Und da es jetzt schon sowieso zu wenig Pflegepersonal gibt, ist es hier zum Beispiel fraglich, ob sich das dann auch so einfach umsetzen lässt. Aber wie ist es denn bei dir? Hast du positive oder vielleicht sogar negative Anmerkungen zu der 4-Tages-Woche? Wenn ja, kannst du diese gerne in die Kommentare schreiben. Wie ihr alle mitbekommen habt, verlor Deutschland das Achtelfinale gegen England mit 2:0. Was aber vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, war das kleine Mädchen mit den Deutschlandfahnen im Gesicht und der schwarz-rot-goldenen Kette, welches weinend auf der Tribüne saß und während sie getröstet wurde im Fernsehen zu sehen war. Womit zu diesem Zeitpunkt noch keiner rechnen konnte, war, dass dieses Bild durch alle internationalen Medien gereicht und überall verbreitet wurde. Man könnte schon fast sagen, dass dieses Mädchen Sinnbild des deutschen Ausscheidens war. Jedoch kam es in den Social Media Kommentaren nicht nur zu tröstenden und beruhigenden Worten, welche Verständnis für dieses traurige Kind zeigen, sondern auch zu unfassbar viel Hass und Beleidigungen. Einige englische Fans machten sich in ihren Posts über das Mädchen lustig und nahmen in ihren Beleidigungen sogar noch Bezug zu dem Zweiten Weltkrieg. Viele Briten, wie die Fußballlegende Gary Lineker, verurteilten dieses Verhalten scharf. Einem gewissen Joel Lewis tat das besonders leid, woraufhin er eine Spendenkampagne für die Kleine startete, in der er 500 Pfund sammeln wollte, um, wie er sagt, zu zeigen, dass nicht alle Menschen aus Großbritannien so schrecklich sind wie vereinzelte Fans. Womit US aber nicht gerechnet hatte, war, dass insgesamt 36.000 Pfund, also umgerechnet 42.000 Euro, zusammenkamen. Als die Familie des kleinen Mädchens das mitbekommen hat, entschieden sie sich für Folgendes. Zitat: Im Interesse unserer Tochter und unserer Familie möchten wir anonym bleiben, möchten uns jedoch bei allen für die großartige Unterstützung bedanken. Und weiter: Unsere Tochter möchte Sie darum bitten, Ihre großzügigen Spenden an UNICEF weiterzureichen, im Wissen, dass Ihre Freundlichkeit Gutes tun wird. Zitat Ende. Aus Hass wurde letztendlich also etwas Gutes. Wirklich eine unglaubliche Geschichte. So, und wir haben wie am Ende jeder Folge natürlich wieder das Interview zur Studien- und Berufswahl. Und heute haben wir Marius dabei. Hallo.
Hi.
Du studierst BWL Marketing Management und arbeitest bei der DHL, also bei der Post. Das ist ja ein duales Studium, also auch schwer zu bekommen, oder?
Nee, das kommt ganz drauf an, was man jetzt als schwer auch irgendwie bezeichnet. Also letztendlich hast du eine normale Bewerbung. Da gibt es verschiedene Prozesse. Es gibt teilweise Hochschulen, da bewirbst du dich direkt an der Hochschule. Es gibt aber auch Unternehmen, die das Ganze dann koordinieren für dich mit der Hochschule, dass du dich dann direkt bei den Unternehmen bewirbst. Letztendlich ist es dann ein ganz normaler Bewerbungsprozess mit Bewerbungsgesprächen, Assessment Center etc. pp. Und ja, so läuft das Ganze dann ab und so kommt man da rein.
Okay, jetzt hast du gerade von einem Assessment Center gesprochen. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Zuhörer, die davon noch nichts gehört haben. Was ist das denn genau?
Also ein Assessment Center ist auch, je nach Unternehmen würde ich behaupten, unterschiedlich. Manchmal ist das nur ein Tag, manchmal ist das mehrere Tage. Da wirst du eingeladen von dem Unternehmen und machst so ein paar Planspiele mit, musst teilweise Präsentationen halten oder sowas. Da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen, die von den Unternehmen gemacht werden. Da wirst du da so ein bisschen auf die Probe gestellt. Heißt, die Unternehmen gucken sich an, wie arbeitest du in einem Team zusammen, wie präsentierst du dich, bist du geeignet für den Job, für das Unternehmen auch, genau.
Okay, gut, das klingt auf jeden Fall spannend. Und wie ist denn so ein duales Studium aufgebaut?
Das ist auch unterschiedlich, je nach Modell. Also bei mir ist es jetzt so, ich arbeite 3 Monate und studiere dann 3 Monate. Ich arbeite bei der DHL, wie du schon gesagt hast, in Essen und studiere an der DHBW in Mannheim. Das ist ganz praktisch mit den 3 Monaten, dadurch, dass es halt verschiedene Standorte auch sind, mit denen ich dann pendel. Jetzt habe ich zwar Uni auch alles online, bei der Arbeit auch überwiegend, aber als es noch in Präsenz war, war das natürlich auch immer, dass ich dann die 3 Monate hin und her gependelt bin. Es gibt aber auch Konzepte, wo das Ganze zum Beispiel wochenweise ist oder sogar tagesweise. Also dass du 3 Tage lang auf die Arbeit gehst und 2 Tage in die Uni zum Studieren und ja, das ist einfach je nach Uni, Hochschule oder auch Unternehmen unterschiedlich.
Also wenn da dann 3 Monate dazwischen sind, ist es dann schwierig, wenn du wieder zur DHL zurückkehrst, in die Arbeit reinzufinden?
Nee, ich finde, das ist vor allem ein Vorteil, weil man sich wirklich bei den 3 Monaten komplett drauf einlassen kann. Also ich weiß, dass ich 3 Monate dann auch wirklich nur arbeite und kann mich auf verschiedene Projekte auf der Arbeit konzentrieren und beim Studium auch, dass ich halt 3 Monate lang studiere und weiß, okay, ich kann mich jetzt voll und ganz auf die Uni einlassen, auf den ganzen Stoff, den wir da lernen.
Gibt es in einem dualen Studium, wie du es machst, Regeln, die in einem, ich sag mal, normalen Studium nicht gelten?
Ja, die gibt's. Zum einen können wir keine Klausuren schieben, in dem Sinne wie jetzt an einer normalen Uni. Klar, wenn man mal krank ist oder so oder wegen anderen Gründen ausfällt, dann kann man die Klausur nicht mitschreiben. Aber ich meine mich zu erinnern, dass auch in der Prüfungsordnung drin steht, dass das Ganze dann innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube sogar 6 bis 8 Wochen oder so, dann wiederholt werden muss, die Prüfungsleistung. Und man muss halt die Klausuren, die in einem Semester geschrieben werden, dann auch im besten Fall in diesem Semester auch schreiben. Zudem muss man halt auch in den 6 Semestern fertig werden, weil man ja an das Unternehmen auch gekoppelt ist. Sinn des dualen Studiums ist es ja eigentlich, dass man für das Unternehmen auch ausgebildet wird. Also man bekommt ja auch eine finanzielle Vergütung von dem Unternehmen die ganzen 3 Jahre und soll dann im besten Fall am Schluss übernommen werden. Natürlich möchte das Unternehmen dann auch nicht länger als 3 Jahre investieren in einen, ohne dass am Ende dann irgendwas rumkommt. Deswegen ist man schon an die 6 Semester gebunden. Und wir haben 2 schriftliche Versuche. Also man hat halt den ersten ganz normalen Versuch, dann hat man den 2. Versuch, wenn man den 1. verhauen hat. Und wenn man den 2. dann auch noch verhauen hat, dann hat man noch einen mündlichen Versuch. Ich glaube, das ist ja bei staatlichen Unis oder bei einem Regelstudium ist das auch nochmal anders geregelt. Genau, und wenn man diese 3 Versuche dann verpatzt hat, dann wird man exmatrikuliert.
Okay, verstehe. Ja, das ist ja dann aber auch so eine gewisse Sicherheit und eine Perspektive, die man dann während dem Studium hat und hat dann vielleicht auch die Motivation, sich noch mehr anzustrengen im Studium.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, diese finanzielle Vergütung, die man dabei bekommt, ist nochmal ein großer Vorteil, wenn ich das jetzt mit Freunden vergleiche, die jetzt ein Regelstudium gemacht haben, ein ganz normales Studium. Man hat einfach einen finanziellen Spielraum. Ich musste mir jetzt nicht groß Gedanken irgendwie machen, ob ich jetzt am Wochenende mal ins Kino gehen kann oder hier auf das Festival oder da irgendwie die Freizeitaktivitäten oder so, sondern hatte da einfach einen ganz anderen Spielraum auch.
Ja, das ist wirklich echt sehr praktisch. Wie sah denn da dein Arbeitsalltag aus?
Das ist auch unterschiedlich. Also ich war ja immer 3 Monate dann da und war alle 3 Monate in 9 Projekten involviert. Dadurch habe ich halt viele verschiedene Menschen kennengelernt, viele verschiedene Projekte in den Unternehmen kennengelernt, habe da viel mitgearbeitet, viel in verschiedenen Abteilungen auch gewesen. Und ich war eigentlich immer eher so die Schnittstelle zwischen dem Management und den Mitarbeitenden. Also ich war ja so ein bisschen außenstehend. Dadurch, dass ich immer die 3 Monate dann wieder weg war und wieder neue dazukam, hatte ich auch immer so ein bisschen die Vogelperspektive. Und die hat meine Betreuerin dann auch letztendlich immer ein bisschen ausgenutzt in dem Sinn oder gut eingesetzt, dass ich halt Dinge immer gut beobachten konnte, irgendwie Prozesse aufgenommen habe, wenn irgendwie was verbessert werden sollte oder was nicht richtig lief, wenn irgendwo Probleme waren, dass ich mir das auch mal angeguckt habe und so ein bisschen aus der Vogelperspektive einfach beurteilen konnte.
Ja, das ist ja auch gut, dann hat man auch schon mal so einen Einblick und wenn das Studium dann fertig ist und man im besten Fall natürlich übernommen wird, weiß man ja auch schon, wie die ganzen Sachen gehen. Aber inwiefern ist denn die Arbeit mit dem Studium verbunden?
Im Studium lernt man halt so die gewissen Grundlagen, zum Beispiel verschiedene Modelle, Herangehensweise oder Prozessabläufe, wenn irgendwelche Probleme auftreten, wie gehe ich da genau ran? Da haben wir halt diesen Management-Schwerpunkt auch im Studium ja mit drin. Und im Arbeitsalltag erkennt man dann schon die gewissen Modelle oder Prozesse, die man halt im Studium gelernt hat. Also alles dieses Theoretische wird dann teilweise auch im Unternehmen angewendet. Das sieht man zum einen im Arbeitskontext, aber auch wieder im Studium, wenn man dann neue Sachen lernt. Wie zum Beispiel haben wir jetzt ein Fach Mitarbeiterführung oder Unternehmensführung, wo es halt ganz viel darum geht, so wie leite ich Mitarbeitende oder das ganze Unternehmen eigentlich. Das kann man immer ganz gut dann vergleichen mit seinem eigenen Unternehmen, dass man weiß, okay, wie läuft es jetzt bei uns eigentlich ab? Habe ich da vielleicht Beispiele? Und dadurch fällt das Lernen auch um einiges leichter. Man kann sich das viel besser visualisieren und vorstellen, wie das Ganze so abläuft.
Ja, da hat man natürlich noch einen super Bezug zur Praxis, aber jetzt frage ich mich bei dem ganzen Studieren und Arbeiten, wie viel Freizeit bleibt da denn noch?
Also es bleibt auf jeden Fall noch viel Zeit für Freizeit auch. Und dadurch, dass man ja diese 3 Monatsblöcke hat und dann beim Arbeiten auch wirklich frei hat, nachdem man gearbeitet hat. Also es ist halt ein 8-Stunden-Job. Man arbeitet tagsüber und hat danach auch frei in dem Sinne. Wir haben jetzt noch verschiedene Projektarbeiten gehabt, die wir dann auch während der Arbeitszeit schreiben müssen. Das sind so Seminararbeiten von 30 Seiten gewesen, 2 Stück in den 3 Jahren. Ich hatte aber das Glück, dass ich das zum Beispiel auf der Arbeit schreiben konnte. Das heißt, die 8 Stunden, die ich eh als Arbeitszeit habe, konnte ich auch mit dieser Seminararbeit verbringen, weil es ja auch unternehmensnah geschrieben wird, also in deinem Unternehmen. Es soll dem Unternehmen ja auch was nützen dann letztendlich. Heißt, meine ganze Recherche und mein ganzes Schreiben dann von dieser Seminararbeit habe ich halt während der Arbeitszeit gemacht. Das heißt, danach hatte ich dann auch immer noch frei. Und während des Studiums hat man, für alle, die jetzt schon studieren, weiß man ja auch, dass man da immer wieder mal so Zeiten hat, wo halt nicht so viele Vorlesungen auf einmal sind. Natürlich hat man immer noch was nachzuarbeiten oder vorzuarbeiten oder wie auch immer. Aber da bleibt auf jeden Fall viel Zeit und man sitzt ja auch mit seinen ganzen Kommilitoninnen zusammen in einem Boot. Also heißt, die sind genauso betroffen davon. Also man braucht auf jeden Fall ein gutes Zeitmanagement, um das Ganze dann auch richtig zu verlagern, wann lerne ich jetzt und wann nehme ich mir Zeit, aber es bleibt definitiv genug Zeit noch für Hobbys etc.
Das ist ja auch schön zu hören. Jetzt hast du sogar noch ein Auslandssemester in Taiwan gemacht. Wie kam es denn dazu?
Genau, also ich war jetzt letztes Jahr 2020 in Taiwan, genau zu der Corona-Zeit und ich hatte einen Anspruch an mein Studium. Ich wurde am Anfang vom Unternehmen so gefragt, was für Ansprüche hast du an uns, was für Erwartungen. Und da habe ich direkt gesagt, ich würde gerne ins Ausland gehen, weil ich so ein kleiner Auslandsfanatiker bin. Ich reise sehr gerne, lerne gerne neue Kulturen kennen und habe deswegen auch gesagt, so, wenn ich dieses Studium mache, dann will ich auch auf jeden Fall ins Ausland gehen. Das Ding ist, man bekommt schon ein bisschen Steine in den Weg gelegt, dadurch, dass man halt ja in den 6 Semestern auch fertig werden muss, keine Klausuren schieben kann und die Klausuren auch immer aus dem Semester schreiben muss. Das heißt, ich hatte jetzt zum Beispiel ein paar Fächer, die konnte ich in Taiwan nicht belegen, die jetzt aber in Deutschland halt belegt wurden. Und die musste ich dann aber trotzdem mitschreiben, auch wenn ich die Vorlesung nicht besucht habe hier in Deutschland. Also ich war in Taiwan, bin wiedergekommen und musste diese Klausuren dann nachschreiben. Das klingt aber alles viel, viel schwieriger, als es letztendlich war. Also ich habe super Unterstützung von meinen Freunden da auch bekommen, von meinen Kommilitoninnen und die haben mich da gut unterstützt, haben mir geholfen, haben mir die Skripte gegeben, ihre Zusammenfassungen, haben mir noch Dinge erklärt und dann hat es auch, wenn erst beim Zweitversuch, aber es hat auf jeden Fall geklappt und ich bin auch da durchgekommen.
Ja, und das ist ja auch das Wichtigste. Inwiefern hat sich denn das Studium in Taiwan von dem in Deutschland unterschieden und wie hat das denn alles so geklappt mit dem Englisch?
Ja, also das war echt easy. Ich habe schon mehrere Auslandsaufenthalte gemacht, beziehungsweise muss auch sagen, dass es generell echt schnell geht dann im Ausland, wenn man nur von anderssprachigen Leuten umgeben ist. Ich hatte auch ein großes Netzwerk an anderen Erasmus-StudentInnen aus anderen Ländern, aus Spanien, aus Belgien und ja, letztendlich sitzt man dann auch da wieder im gleichen Boot und weiß halt, okay, Englisch ist jetzt nicht die Muttersprache und dadurch ist es auch vollkommen okay, dass man mal irgendwie Fehler macht. Vom Anspruch her würde ich sagen, ist es eigentlich genau gleich. Also große Unterschiede sind da nicht im Studium zu finden. Ich habe jetzt nicht an einer dualen Hochschule da studiert, sondern war da auch an einer normalen Uni dann. Aber ja, ich würde da sagen, manche Dozierende sind so wie in Deutschland auch anspruchsvoller als andere. Generell aber nehmen die sehr viel Rücksicht auf Auslandsstudierende und helfen einem da schon, wenn irgendwie was ist oder so.
Ja, und das ist natürlich auch gut, wenn man da in einer Gruppe ist, die da auch zum ersten Mal sind.
Ja, voll.
Kann man sich auch immer gut gegenseitig helfen. Und jetzt die klassische Frage: Hast du denn noch einen abschließenden Tipp für diejenigen, die sich auch überlegen, ein duales Studium anzufangen und vielleicht sogar auch nach Taiwan zu gehen?
Ich kann nur sagen, für die, die daran interessiert sind, mit jemandem zu sprechen, der auch ein duales Studium gemacht hat, einfach mal nachzuhören, wenn man noch Fragen hat, irgendwas Offenes oder so. Ich kenne eigentlich nur offene, duale Studierende, die da auch sehr gerne Fragen beantworten. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man zwischendurch auch mal so ein kleines Tief hat, wo man denkt, irgendwie so, boah, es reicht jetzt. Ich glaube, das hat man aber auch jeder mal in einem normalen Studium. Letztendlich bin ich aber sehr, sehr froh, das gemacht zu haben und kann es auch echt nur weiterempfehlen, weil ich jetzt am Ende auch wieder merke, was für einen anderen Standpunkt man tatsächlich am Arbeitsmarkt hat. Also dadurch, dass ich halt diese 3 Jahre in Anführungsstrichen Berufserfahrung schon habe, stehe ich doch irgendwie anders da, habe mehrere Möglichkeiten auch, kann mich nochmal woanders bewerben, kann meinen Master direkt hinten dranhängen. Also mir sind theoretisch auch alle Optionen offen, wie nach einem normalen Studium auch. Nur würde ich persönlich sagen, dass man doch einen anderen Standpunkt nochmal am Arbeitsmarkt hat. Und wenn jemand nach Taiwan gehen möchte oder ein Auslandssemester generell machen möchte, kann ich das auch nur wärmstens empfehlen. Also es war mit eine der besten Erfahrungen, die ich im Studium gemacht habe. Die Zeit mit Kommilitonen zu nutzen, KommilitonInnen zu nutzen, ist super gut. Das merkt man jetzt am Ende auch nochmal so, dass man doch eine echt coole Zeit hatte und ja, auf jeden Fall seine eigenen Interessen da auch noch ein bisschen mit einbringen soll, sich engagieren sollte. Auslandssemester, mega cool. Genau, das wären so meine Ratschläge für die, die sich dafür interessieren.
Ja, Marius, dann danke ich dir für dieses sehr interessante Interview und wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Vielen Dank.
Sehr gerne. So, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, kannst du eine Bewertung da lassen. Wenn nein, dann natürlich auch. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sonntag.